Himmlischer Vater, wir danken dir genau dafür, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass du unser Zuhause bist, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen, in deinen Armen geborgen sind. Und wir bitten dich, dass du jetzt als ein Vater zu uns, deinen Kindern, sprichst und uns das sagst, was dir wichtig ist, wie wir dir ähnlich werden können. Und dass du uns durch deinen Heiligen Geist veränderst heute Morgen, durch dein gutes Wort. Amen. Einer der Helden meiner Kindheit ist Miroslav Klose. Ich weiß nicht, wer von euch Miroslav Klose kennt. Einige kennen ihn wahrscheinlich als einen erfolgreichen Fußballspieler. Er hat die meisten Tore für die deutsche Nationalmannschaft geschossen. 71 Treffer hat er erzielt und hat wesentlich dazu beigetragen, dass Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist. Also natürlich ein Held von mir. Aber weniger bekannt ist, dass Miroslav Klose nicht nur ein erfolgreicher Fußballspieler ist, sondern ein sehr fairer Fußballspieler. Er hat sogar einmal die Fair Play Plakette gewonnen oder wurde damit ausgezeichnet, die ganz besonders faire Sportler ehrt. Was er gemacht hat im Profisport, ist sehr untypisch. Er war nämlich häufig sehr fair. Einmal hat er einen Elfmeter zugegeben, dass es kein Elfmeter war. Er ist im Strafraum zu Fall gekommen und der Schiedsrichter hat gesagt, Elfmeter. Und er hat gesagt, nein, ich wurde nicht gefoult. Es war kein Foul und dann wurde der Elfmeter nicht gegeben. Oder er hat einmal ein Tor erzielt, versehentlich mit der Hand. Und der Schiedsrichter hatte schon für Tor entschieden und er ist zum Schiedsrichter gegangen und hat gesagt, nein, das war kein Tor, das war Handspiel. Und er hat sich selbst benachteiligt und seine Mannschaft. Warum? Um das Richtige zu tun, um fair zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie kam das? Und in meiner Vorstellung war das vielleicht so, dass der Vater von Miroslav Klose, Josef Klose, eines Abends mit ihm am Bett saß, vorm Schlafengehen gesprochen hat und gesagt hat, Miro, das ist so cool, dass du ein richtig guter Fußballer bist. Ich bin so stolz auf dich. Du bist ein echt guter Fußballer geworden, aber ich möchte, dass du eins nicht vergisst. Am Ende des Tages zählen nicht die Tore, die du geschossen hast, es zählen nicht die Meisterschaften und Spiele, die du gewonnen hast, sondern dein Charakter zählt. Das ist, was wichtig ist. Es gibt nämlich etwas, was viel wichtiger ist als Erfolg, nämlich, dass du fair bist. Keine Ahnung, ob das so gelaufen ist, ob Josef mit seinem Sohn Miroslav so gesprochen hat oder ob es Barbara, seine Mutter, war. Wir wissen es nicht, aber wir sehen, Miroslav Klose war ein sehr fairer Fußballspieler. Wir wissen nicht, wie das bei ihm im Leben war, aber wir wissen, dass Gott heute mit uns auf diese Weise eigentlich so spricht, dass unser himmlischer Vater mit uns solche Art von Gesprächen führen möchte, in dem Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche ist eine Aufzeichnung eines Gespräches oder vieler Gespräche von einem Vater mit seinem Sohn und gibt uns dabei nicht nur menschliche Weisheit weiter, sondern göttliche Weisheit. Es ist Gottes Wort an uns, seine Kinder, für unser Leben. Und er möchte, dass wir als seine Kinder zuhören und uns von ihm auf diese Weise lehren lassen. Und heute sagt Gott, unser Vater, zu uns, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte, dass du gerecht und barmherzig bist. Gerecht und barmherzig. Wir haben vor 2 Wochen mit dem Thema Demut angefangen, über Tugenden im Buch der Sprüche nachzudenken. Tugenden, das sind lobenswerte, gute Charaktereigenschaften, die sich in unserem Lebenswandel, in unserem Verhalten zeigen sollen und unser Verhalten bestimmen sollen. Heute geht es um 2 weitere Tugenden in dem Buch der Sprüche, die ganz eng miteinander verwoben sind, nämlich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wir haben vorhin eine Textlesung gehört aus dem Buch Micha. Und da haben wir schon gesehen, dieses Thema der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit ist Gott extrem wichtig. Es ist ihm sehr wichtig. Wichtiger als Religiosität, als äußere Rituale ist ihm, dass wir vor Gott demütig, gerecht und in Liebe wandeln. Und wir hören etwas Ähnliches in dem Buch der Sprüche. In dem Vers 21, Vers 3 lesen wir, Recht und Gerechtigkeit üben ist dem Herrn wohlgefälliger als Schlachtopfer. Gottes Wort sagt, wenn jemand religiös ist, aber nicht gerecht und barmherzig, dann ist diese Religiosität in Gottes Augen wertlos, sie ist nichtig. Denn Liebe zu Gott, wenn wir Gott lieben, dann zeigt sich das auch immer in der Liebe zum Nächsten, in der Liebe zu unseren Mitmenschen. Das heißt, du kannst nicht Gott lieben und gleichzeitig deinen Nächsten nicht lieben. Wenn Gott unser Herz verändert in seiner Gnade, wenn er anfängt, in unserem Leben zu wirken, dann erneuert er uns und verändert uns. Und das führt immer zu dieser doppelten Liebe, in der auch eigentlich das ganze Gesetz Gottes zusammengefasst ist. Liebe Gott und liebe deine Nächsten. Das wird er in unseren Herzen bewirken. Wir wollen heute anfangen damit, dass wir mal definieren, was ist eigentlich in der Bibel mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gemeint. Und ich habe eine Definition gefunden, die ich hilfreich finde. Jemand hat gesagt, Gerechtigkeit bedeutet, sich in zwischenmenschlichen Beziehungen richtig bzw. rechtschaffen zu verhalten. Wobei Gottes Maßstäbe definieren, was ist eigentlich richtiges Verhalten. Konkret bedeutet das, sich selbst zu benachteiligen, um anderen zu nützen und zu helfen. So ähnlich, wie wir das bei Miroslav Klose gesehen haben. Er hat sich selbst benachteiligt und das war ein Ausdruck seiner Fairness. Einfach ausgedrückt, die Gerechten benachteiligen sich selbst, um der Gemeinschaft zu nützen. Und die Bösen oder das Gegenteil der Gerechten, sie benachteiligen die Gemeinschaft, um sich selbst zu nützen oder zu bereichern. Das ist so der Kontrast, den wir in dem Buch der Sprüche immer wieder sehen. Ist da ein Mensch, der sich selber bereit ist zu benachteiligen, um anderen zu dienen und ihnen zu helfen? Oder ist da ein Mensch, der andere benachteiligt, der die Gemeinschaft benachteiligt, um sich selbst zu bereichern? Das ist, worum es bei Gerechtigkeit geht. Ich weiß nicht, welche Beispiele euch vielleicht einfallen aus der Bibel für gerechtes und barmherziges Handeln. Mir sind als allererstes Ruth und Boas eingefallen. Und sie verkörpern mit ihrem Leben diese beiden biblischen Tugenden der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Also wenn du nochmal ein inspirierendes Zeugnis davon lesen möchtest, wie kann das aussehen im zwischenmenschlichen Miteinander, verändert durch die Gnade Gottes, gerecht zu handeln, dann lies nochmal dieses kurze Buch Ruth, diese 4 Kapitel, das ist eine wunderbare Geschichte, die uns zeigt, wie kann das aussehen, in einem Menschenleben gerecht und barmherzig zu handeln. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, Ruth, eine junge Frau, sie benachteiligt sich selbst, sie gibt sich selber auf, um mit ihrer bitteren Schwiegermutter Naomi, einer Witwe, mitzugehen und ihr zu helfen. Sie kümmert sich um eine Witwe, obwohl sie selber eine Witwe geworden ist und sorgt für sie. Sie geht auf einem Feld arbeiten, sie scheut sich nicht hart zu arbeiten, um sich selbst natürlich, aber vor allem auch ihre Schwiegermutter zu versorgen und Essen für sie, ja, zu erwirtschaften oder zu erarbeiten. Und Boas, er wird auch als einer beschrieben, der diese beiden Witwen versorgt, der Ruth auf seinem Feld arbeiten lässt, der sie beschützt vor Angriffen, der sie sogar über das, was sie eigentlich durch ihre Arbeit verdient hat, noch ihr etwas zusätzlich zu essen gibt und am Ende sogar der Löser der Familie wird, indem er Ruth heiratet und so langfristig für diese Familie sorgt. Gerechtigkeit oder man könnte vielleicht auch sagen Rechtschaffenheit bezieht sich also auf unser ganz alltägliches Leben. Es ist nicht irgendwie in dieser religiösen Ebene, sondern es ist auf dieses zwischenmenschliche Verhalten bezogen, in der eine Person alle Beziehungen, in der sie steht, in der Familie, in der Gesellschaft, mit Fairness und Großzügigkeit führt. Wenn alle Menschen so leben würden, dann wäre unser menschliches Miteinander wunderbar und wir bräuchten weder die Polizei, wir bräuchten auch keine Gerichte, wir bräuchten keine Gefängnisse, weil alle friedlich und großzügig und fair miteinander umgehen würden. Aber leider ist das so nicht und deshalb gibt es noch ein weiteres biblisches Wort, was dieses Thema Gerechtigkeit oder Recht beschreibt. Es ist das Wort Mishpat und es bedeutet, Menschen das zu geben, was ihnen zusteht oder was sie verdient haben. Das ist auch etwas, was wir oft mit Gerechtigkeit verdienen, Menschen das zu geben, was ihnen zusteht oder was sie verdient haben. Das bedeutet, Gerechtigkeit bedeutet auch, dass Übeltäter, wenn sie etwas falsch gemacht haben, bestraft werden sollen und dass den Opfern von ungerechter Behandlung geholfen werden soll, dass ihnen Schutz und Fürsorge gewährt werden soll. Die einen haben, wenn sie etwas Böses tun, sie haben eine Strafe verdient und die anderen, ihnen steht Schutz und Fürsorge zu. Das ist etwas, was dann manchmal auch als ausgleichende oder wiederherstellende Gerechtigkeit bezeichnet wird. Ich bin überzeugt, dass wir alle mit diesem Sinn für Gerechtigkeit geschaffen sind und auch mit dem Wunsch nach Gerechtigkeit. Wir alle wünschen uns und wollen das, dass es gerecht zugeht in unserer Welt. Ich merke das schon bei meinen Kindern. Das ist manchmal ganz lustig. Wenn ich Eis verteile, dann brauche ich eigentlich eine Waage, um das abzumessen, weil wenn der eine nur ein Milligramm Eiskrümel mehr bekommt, dann wird schon protestiert und ausgerufen, das ist unfair, das ist ungerecht, das ist die schlimmste Ungerechtigkeit. Also wir haben schon als Kinder diesen Sinn für Gerechtigkeit. Wir wollen, dass es in unserer Welt fair zugeht, dass wir das bekommen, was wir meinen, was uns zusteht und dass andere nicht übervorteilt werden. Noch kurz zum Thema Barmherzigkeit, weil Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehören ganz eng zusammen. Wir sehen das bei Ruth und Boas. Indem Boas gerecht handelt, zeigt er Barmherzigkeit. Und dasselbe gilt auch für Ruth. Sie werden nicht als allererstes mit dem Wort Gerechtigkeit beschrieben, sondern mit dem Wort Chesed, was so viel bedeutet wie Güte oder barmherzige Liebe. Das heißt, Gerechtigkeit strebt immer danach, die Schwachen zu schützen, insbesondere diejenigen, die sich nicht selber schützen können, diejenigen, die einen Fürsprecher brauchen, also die Jungen oder die Alten, die Ungeborenen, die unheilbar Kranken, Menschen mit einer Behinderung, die Armen und die Unbeliebten. Und hier ist ein Vers aus den Sprüchen, der das Thema der Barmherzigkeit einfach nochmal als lobenswerte Tugend bezeichnet. Da lesen wir in 22,9, der Mildherzige oder der Barmherzige wird gesegnet. Das heißt, das wird hier gepriesen, das ist etwas Gutes. Gott wird das segnen, denn er gibt dem Armen von seinem Brot ab. Er gibt dem Armen von seinem Brot ab. Von seinem Brot, er gibt es ab. Er teilt mit ihm, mit dem Armen. Das ist Barmherzigkeit. Und an solchen Versen sehen wir auch, wie die Tugenden im Buch der Sprüche funktionieren. Sie sind nicht wie Gottes Gebote, zum Beispiel in den 10 Geboten, wo wir ganz klar zu einer bestimmten Handlung aufgefordert werden, sondern sie sind in gewisser Weise sanfter formuliert, indem sie einfach beschreiben, was gut und schön und richtig ist in Gottes Augen und dadurch in uns diesen Wunsch wecken sollen, hey, so möchte ich auch sein. Ich möchte so ein Mensch sein, über den das gesagt wird. Ich möchte eine solche Person sein, nicht weil ich es muss und weil es meine Pflicht ist und weil es von mir gefordert ist, sondern weil es schön ist und weil es gut ist. Gott, unser Vater, ermutigt uns also heute, nach Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in unserem Leben zu streben, das anzustreben und zu sagen, ja, so wie das hier beschrieben wird, diese Charaktereigenschaften, ich möchte, dass diese Charaktereigenschaften in meinem Leben Wirklichkeit werden. Ich möchte so sein. Ich möchte so sein wie ein Boas. Ich möchte so sein wie eine Ruth, die sich selber zurückstellen, um anderen zu dienen, die sich nicht an anderen bereichern, sondern das, was sie haben, gerne mit anderen teilen, die Armen schützen und auf sie Acht geben. Ein gerechter und barmherziger Mensch in einer Welt voll Dunkelheit, wo es sowas immer seltener gibt. Wenn das unser Ziel und unser Wunsch ist, dann ergeben sich daraus noch zwei weitere Fragen. Auf welcher Grundlage sollten wir das tun, diese Gerechtigkeit anzustreben und wie können wir das eigentlich tun? Wie sollten wir das tun? Wie sollten wir nach Gerechtigkeit streben in unserem Leben? Zunächst einmal die Grundlage eines solchen Strebens, das ist einer solchen Veränderung auch, ist aus der Bibel immer das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium ist die gute Nachricht von dem, was Gott für uns getan hat, besonders in Jesus Christus, in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung. Das ist für uns ganz wichtig, das uns immer wieder vor Augen zu halten. Vor dem Anspruch des Evangeliums kommt immer der Zuspruch des Evangeliums, aber beides gehört auch untrennbar zusammen. Wir haben, manchmal versuchen wir vielleicht aus eigener Kraft gute Menschen zu werden und sagen, ich muss das jetzt machen. Gott verlangt das von mir. Aber das ist die falsche Grundlage. Wir erinnern uns immer zuerst daran, dass Jesus für uns der gute Mensch geworden ist. Er hat unsere Beziehung zu Gott dadurch schon wiederhergestellt und auf eine gute Basis gestellt. Er hat für uns das vollkommen tugendhafte Leben schon gelebt, was wir eigentlich hätten leben müssen. Und ist am Ende doch unschuldig am Kreuz gestorben. Er hat den Tod auf sich genommen, den wir hätten sterben müssen. Und dann ist er wieder auferstanden von den Toten als Erstling der neuen Schöpfung, als Pionier eines neuen, gottgeweihten Lebens. Alle, die an diesen Jesus glauben, sie haben Anteil an diesem neuen Leben. Durch die Verbindung mit Jesus haben wir Anteil an diesem neuen Leben. Das heißt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die unser Leben verändert, die uns zum einen mit Gott versöhnt, sodass wir wieder eine lebendige Beziehung zu Gott haben, aber die uns auch verwandelt und die uns wirklich verändert. Das Evangelium wirkt in unserem Leben zu unserer Veränderung. Weil wenn wir das Evangelium geglaubt haben, dann verändert das unsere Sicht auf die Dinge. Das verändert unsere Sicht auf uns selbst, wer wir sind. Wir sind begnadigte Sünder. Wir haben Barmherzigkeit erfahren. Aber es verändert auch die Sicht auf unsere Menschen, auf die Menschen um uns herum, auf unsere Nächsten und auf das, was Gott wichtig ist und was für ihn zählt. Das heißt, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus angenommen und geglaubt haben, dann folgt daraus Veränderung in unserem Leben. Unser Verhalten verändert sich, unsere Prioritäten verändern sich, unsere Werte verändern sich und am wichtigsten oder vielleicht mit am wichtigsten auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen verändert sich durch das Evangelium. Manchmal schrecken wir vielleicht davor zurück, auch das zu betonen, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für einen Christen wichtig sind. Und wir halten es manchmal so ein bisschen so für optionale Extras, dass wir sagen, okay, das ist für besonders heilige Christen. Aber die Bibel zeigt uns, nein, es ist die Frucht, die das Evangelium in einem jeden Christen hervorbringt und zunehmend zeigen wird. Also ja, wir sollten versuchen, gerechter und barmherziger zu werden, aber nicht, indem wir auf uns selbst schauen und sagen, ich kann das, ich schaffe das, sondern auf der Grundlage des Evangeliums, indem wir darauf schauen, was Gott für uns getan hat und dass wir begnadigt wurden von ihm und geliebt sind von ihm. Kommen wir aber dann noch zu der Frage, wie können wir das konkret tun? Wie kann diese Veränderung in unserem Leben eintreten, dass wir nach Gerechtigkeit streben und diese Gerechtigkeit sich auch wirklich in unserem Leben mehr zeigt? Und wie kann es sein, dass wir zu Menschen werden, die zum Beispiel beim Fußball ein Handspiel zugeben und sagen, okay, ja, war Handspiel, und nicht das zu unserem eigenen Vorteil nutzen? Wie kann es sein, wie können wir zu Menschen werden, die bei der Klassenarbeit, wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, nicht schummeln und abschreiben, sondern indem wir sagen, okay, nein, ich bin ehrlich, ich schaue nicht ab. Oder wie können wir zu Menschen werden, die Menschen wirklich in ihrer Not helfen, die daran nicht vorübergehen, sondern die helfen und mit anpacken? Das ist eine Frage, die auch in den Sprüchen ja sehr, sehr wichtig ist und die da behandelt wird. Und ich wurde nochmal neu überführt davon, wie uns eigentlich das Buch der Sprüche anleitet zu einem veränderten Leben. Und hier lernen wir nicht nur, wie wir leben sollten, sondern wir lernen auch den Weg, wie wir dahin kommen, verändert zu leben. Ein ganz wichtiger Schlüssel im Buch der Sprüche ist das Thema die Furcht des Herrn. Das ist eigentlich, denke ich, einer der Schlüssel, wie wir zu einem veränderten Leben kommen. Furcht des Herrn ist leider ein missverständlicher Begriff. Manche denken, ah, das ist etwas, wo ich Angst habe vor Gott oder Schrecken habe vor Gott. Aber das ist nicht das, was mit Ehrfurcht oder mit Furcht des Herrn gemeint ist, sondern es ist etwas anderes gemeint. Es ist die Ehrfurcht, die Liebe zu Gott und auch das Vertrauen zu Gott damit gemeint. Menschliche Vergleiche hinken natürlich immer ein bisschen, aber stellt euch vielleicht das mal so vor, ein kleines Kind hat die Möglichkeit, seinen großen Star zu treffen. Und am Anfang ist das Kind total schüchtern und traut sich überhaupt nicht, diese besondere Person anzusprechen. Nicht, weil es irgendwie sich bedroht fühlt durch diesen Star, weil es Angst hat, sondern einfach, weil dieses Kind sich in der Gegenwart seines großen Idols klein und unbedeutend fühlt und unwichtig vielleicht auch fühlt. Aber dann, wenn das Eis gebrochen ist, weicht diese Schüchternheit und das Kind gewinnt mehr und mehr Zutrauen. Und dann gibt es diesen Mix aus Bewunderung und Respekt auf der einen Seite, der immer noch da ist, und gleichzeitig Zutrauen und sogar Liebe zu einem viel Größeren, als wir es sind. Und das ist etwas, so ähnlich kann man das beschreiben, mit was die Bibel mit Furcht des Herrn meint in Bezug auf Gott. Dass wir ihn bewundern und Respekt vor ihm haben und dass wir ihn gleichzeitig zutiefst vertrauen und ihn lieben. Und die Bibel oder die Sprüche insbesondere, sie wollen uns zeigen, es gibt also diesen Zusammenhang zwischen unserer Beziehung zu Gott und unserem Lebenswandel. zwischen dem, was wir glauben und dem, wie wir leben. Wie wir über Gott denken, wirkt sich ganz natürlich auf das Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen aus. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein tieferes Verständnis davon, wer Gott ist und wie Gott ist, um verändert zu leben. Und das sehen wir ganz besonders bei dem Thema Gerechtigkeit, wie uns die Sprüche dazu animieren, gerecht zu leben, indem sie uns zeigen, wie Gott ist. Und ich möchte uns drei kurze Wahrheiten über Gott dann noch zeigen, die unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen bestimmen sollten. Das Erste, was wir in den Sprüchen sehen, ist, Gott ist ein gerechter, unbestechlicher Richter und er hasst Unrecht. Lasst mich ein paar Sprüche dazu lesen. Einmal lesen wir, wer den Schuldigen freispricht und wer den Unschuldigen verurteilt, die sind alle beide dem Herrn ein Greuel. Ein Greuel sein heißt, dass Gott es hasst. Er hasst diese Form von Ungerechtigkeit, weil er selbst 100% gerecht ist. Es ist ihm zuwider, wenn Unschuldige freigesprochen werden, wenn Unschuldige verurteilt werden und Schuldige freigesprochen werden. Wir sollten darüber nachdenken, wie Gott das sieht. Und er hasst das. Oder ein anderer Vers sagt, viele suchen Hilfe beim Herrscher, aber vom Herrn wird jedem sein Recht zuteil. Das heißt, Gott ist der oberste Richter, der jedem eines Tages zu seinem Recht kommen lassen wird. Und wir können vielleicht versuchen, menschliche Herrschaften, menschliche Autoritäten für uns zu unseren Gunsten zu beeinflussen und sie auf unsere Seite zu ziehen, sie vielleicht zu bestechen, sie zu manipulieren. Aber Gott ist ein unbestechlicher Richter, den keiner bestechen kann, der immer recht und richtig entscheiden wird. Dann wird über den Gottlosen gesagt in den Sprüchen, der Gottlose nimmt Geschenke aus dem Bausch jemandes an, um den Gang des Rechts zu beugen. Also aus dem Bausch, das ist so ein verstecktes Geschenk. Und der Gottlose, er nimmt das an, er lässt sich bestechen, um das Recht zu beugen. Und das tut derjenige, der Gottlose, der Gott völlig ausblendet, der sagt, okay, es gibt keinen Gott, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Und daraus lernen wir, Gott ist genau das Gegenteil. Gott ist nicht bestechlich. Und wer ihn liebt, wer mit Gott wandelt, wer ihn fürchtet, der möchte so leben, wie es ihm gefällt. Ungerechtigkeit oder Gericht zeigen sich aber nicht nur Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit zeigen sich nicht nur im Gericht, das ist so ein großes Thema in den Sprüchen, über dass wir keine falschen Zeugen sein, dass wir das Recht nicht beugen sollen, dass wir nicht bestechen sollen, sondern sie zeigen sich auch darin, wie wir miteinander Geschäfte machen, wie wir untereinander handeln. Zum Beispiel lesen wir, richtige Waage und Waagschalen sind Gottes Sache. Sein Werk sind alle Gewichtsstücke im Beutel. Und dann andersrum, falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber volles Gewicht ist ihm wohlgefällig. Was ist damit gemeint mit Waagschein und Waage und richtige Waage, falsche Waage? Ich hatte als Kind so einen Einkaufsladen mit einer Waage und mit einer Waage mit zwei Waagscheinen und da gab es so echte Gewichtsstücke, die konnte ich dann da reinlegen, okay, 100 Gramm und dann konnte ich damit mein Spielzeugessen abwiegen. Und so haben Menschen damals gehandelt in biblischen Zeiten und natürlich konnte man diese Gewichtsstücke und diese Waagen manipulieren und damit seinen Mitmenschen täuschen und übers Ohr hauen. Und wir sehen hier falsche Waage, das ist dem Herrn ein Greuel, den anderen zu benachteiligen, um sich selbst einen Vorteil zu machen. Aber Gott ist jemand, der quasi mit rechter Waage und mit rechter Waagschale handelt. Das ist das, was ihm wichtig ist und was ihn auszeichnet. Und wir sehen, dass Gott dann diese Art von Ungerechtigkeit hasst, aber er Freude daran hat, wenn wir gerecht handeln und andere nicht übers Ohr hauen. Also hier sehen wir, es geht immer wieder auf diese Frage zurück, schade ich anderen, um mich an ihnen zu bereichern, oder bin ich fair und gerecht meinen Mitmenschen gegenüber? Wenn du Automechaniker bist, als ein Beispiel, und jemand dir ein Auto zur Reparatur bringt, sagst du dann so jemanden wie mir, der keine Ahnung von Autos hat, ja, das ist alles kaputt, das muss alles neu gemacht werden und das, obwohl die Teile noch gut sind? Oder bist du ehrlich und verkaufst du mir nur die Teile, die wirklich kaputt sind? Wenn ich vor meinem Automechaniker stehe, dann frage ich mich immer, okay, ist das jetzt wirklich alles kaputt? Was muss davon neu gemacht werden? Und im Idealfall sind wir Menschen, die, wenn sie in einer solchen Situation sind, die ehrlich sind, die andere nicht übers Ohr hauen, sondern gerecht handeln. Das heißt, die Sprüche zeigen uns eine Person, die Gott mit seinem Leben ehren möchte, weil sie ihn liebt und Ehrfurcht vor ihm hat. Die wird versuchen, ehrlich und fair zu sein. Wie also leben wir diese hohe Berufung, Gerechtigkeitsstifter in unserer Welt zu sein, indem wir das immer wieder neu erkennen? Gott ist gerecht und er hasst das Unrecht. Die zweite Wahrheit, die wir auch über Gott lernen in den Sprüchen, ist: Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Vor ihm sind wir alle gleich. Er schützt die Geringen. Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Vor ihm sind wir alle gleich. Er schützt die Geringen. In 22,2 lesen wir: Der Reiche und der Arme begegnen sich. Der sie beide schuf, ist Jahwe. Oder in 17,5: Wer den Armen verspottet, schmäht dessen Schöpfer. Und wer sich über Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Wer den Armen verspottet, schmäht dessen Schöpfer. Gott hat sie alle beide geschaffen, die Armen und die Reichen. Und wenn wir uns das vor Augen halten, sollte das auch unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen bestimmen. Besonders unser Verhalten gegenüber armen und geringen Menschen, die uns gegenüber vielleicht wehrlos sind oder die wir ausnutzen könnten. Aber hier werden wir erinnert, Gott hat sie geschaffen und das gibt ihnen Würde. Weil sie Gottes Geschöpfe sind, haben sie das Recht, mit Würde, Respekt und Liebe behandelt zu werden. Das ist übrigens für uns Christen, denke ich, das Hauptargument oder das allererste Argument, wenn wir uns für das Leben Ungeborener einsetzen. Gott ist der Schöpfer dieser noch nicht geborenen Menschen, aber er hat sie geschaffen, weil er wollte, dass sie leben. Im antiken Römischen Reich wurden Kinder, die ungewollt waren, was nicht selten vorkam, einfach ausgesetzt. Manchmal wurden sie sogar einfach auf eine Müllhalde weggeworfen. Und was haben die Christen damals gemacht? Sie haben die Kinder aufgenommen. Sie haben sie in ihre Familie aufgenommen und großgezogen, weil sie fest daran glaubten, Gott hat diese Menschen geschaffen und er liebt sie und er will, dass sie leben. Dann sehen wir auch, dass die Sprüche sehr deutlich machen, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Für ihn sind alle Menschen gleich. Er bevorteilt den Reichen nicht. Und deshalb lesen wir auch in einer Rechtssache, die Person ansehen ist ein übel Ding. Das heißt, oh, das ist jetzt hier unser Bürgermeister, denen können wir keine Strafe geben. Oder auch parteiisch sein ist ein übel Ding, aber mancher lässt sich schon durch ein Stück Brot zum Bösen verführen. Gott bevorzugt nicht die Reichen oder die Mächtigen oder die Gesunden. Vor ihm sind alle Menschen gleich, weil sie alle in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und wenn wir das von Herzen glauben, dann wird das verändern, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Besonders mit Menschen, die schwächer sind als wir oder die ungeachteter sind als wir. Weil Gott auf der Seite der Schwachen und Schutzlosen steht, werden wir auch ganz explizit davor gewarnt, ihnen Unrecht zu tun. 22,22 heißt es: Beraube nicht den Schwachen, der sich nicht wehren kann, und vernichte den Hilflosen nicht vor Gericht. Jahwe schützt die Schutzlosen, wer sie beraubt, dem raubt er das Leben. Oder auch 23,10: Verrücke die Grenzsteine der Witwe nicht und dringe nicht in den Ackerbesitz der Verwaisten ein. Denn ihr Rechtsbeistand ist stark, der wird ihre Sache gegen dich führen. Also das ist eine ziemlich krasse Warnung, sich quasi an den Schwachen und den Armen, an den Witwen und Waisen, die quasi oft in der Gesellschaft ja als schwach galten, weil sie keinen Schutz hatten oft. Und hier werden wir gewarnt, uns an diesen Menschen zu vergreifen. Und uns wird gesagt, wer sich an diesen Menschen vergreift und an ihn bereichert, der legt sich mit Gott an. Gott ist der Schutzherr und der Beschützer und der Rechtsbeistand der Schwachen und der Waisen, der Witwen und der Armen. Und die Auswirkung davon ist, so wie Gott sie schützt, sollten auch wir sie schützen. Weil Gott ein Gott ist, der die Schwachen schützt, sollten auch wir danach streben, solche Menschen zu sein, die sich für den Schutz der Schwachen einsetzen. Ich habe darüber nachgedacht, dass man immer wieder diese Behauptung hört, dass Religion zu ganz viel Leid und zu ganz viel Bösem in unserer Welt führt. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Ja, Religion, das ist der Ursprung allen Bösens. Aber wenn wir das lesen, was wir hier in den Sprüchen lesen, dann müssen wir doch zumindest zugeben, dass man nicht sagen kann, Religion ist pauschal, immer, führt immer pauschal dazu, dass Schlechtes daraus folgt. Sondern wir sehen hier, es gibt eine Art von Religion, die zu viel Gutem führt, die zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft führt. Christen waren in der Geschichte oft Vorreiter für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft und haben wirklich signifikante Verbesserungen für die tatsächlichen Lebensumstände von Menschen herbeigeführt. Sie haben sich für Waisen eingesetzt, für Kranke, sie haben sich immer wieder dafür eingesetzt. Und das war, weil sie an Gott geglaubt haben und mit Gott gewandelt sind. Und ich möchte uns an dieser Stelle herausfordern. Ich habe vor meiner Predigt gemerkt, das ist so ein Thema, was in meinem Christsein, glaube ich, unterentwickelt ist, wo ich nicht so viel darauf Acht gebe, was mir vielleicht nicht so wichtig ist wie andere Themen in meinem christlichen Leben. Mir fehlt oft der Herzschlag Gottes für die Schwachen. Und ich möchte dafür beten, dass Gott mich an dieser Stelle wirklich verändert und mir das wieder ganz neu aufs Herz legt. Und vielleicht ist das auch etwas, was du beten möchtest, dass Gott dir auch diesen Herzschlag gibt, sich für die Schwachen, für die Armen auch einzusetzen, als Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Und manche Christen befürchten dann, dass wenn man ja diese Themen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, wenn man das in den Vordergrund stellt, dass das automatisch bedeutet, dass man das Evangelium irgendwie abschwächt oder die Verkündigung von dem Evangelium. Und manche würden vielleicht auch sagen, ja, Jesus kommt sowieso bald wieder, jetzt müssen wir nur noch Seelen retten, wir müssen so viele Menschen wie möglich die Erlösung bringen, das ist alles, was zählt, Evangelisation. Aber ich sehe in der Bibel immer wieder auch diesen Fokus auf soziale Gerechtigkeit, auf Einsatz für die Schwachen. Und ja, es ist möglich, dass Jesus morgen wiederkommt. Und trotzdem hat Jesus uns beauftragt, Menschen ganz praktisch in ihrer Not zu helfen. Und nicht in der Seite vom Pferd zu fallen, dass wir das vernachlässigen. Natürlich gibt es auch den Fehler, dass man nur noch sich für Gerechtigkeit einsetzt und das Evangelium tatsächlich ausblendet. Aber ich glaube, das, was die Bibel uns zeigt, ist in dem Sinne ein guter Weg in der Mitte, wo wir sagen, ja, das Evangelium ist das Wichtigste. Wir müssen den Menschen von Jesus erzählen und wie sie mit Gott wieder versöhnt werden können. Aber wir dürfen das andere nicht ausblenden, ihnen auch praktisch zu helfen in ihrer Not. Kommen wir dann noch zu ein paar weiteren Versen, und das ist der Abschluss, die sich zu einer dritten Wahrheit zusammenfassen lassen. Und es ist eigentlich der Umkehrschluss von der ersten Wahrheit. Nämlich Gott hat Wohlgefallen an Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er freut sich darüber und er segnet den Gerechten und Barmherzigen. Und das ist wirklich eine große Ermutigung für uns. Wir lesen das, und ich habe das vorhin schon gelesen, Recht und Gerechtigkeit üben ist dem Herrn wohlgefälliger als Schlachtopfer. Oder besser wenig zu haben mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Da wird gesagt, es ist wichtiger, dass wir gerecht handeln und unsere Mitmenschen fair behandeln, als viel Geld zu haben. Das sollte uns wichtiger sein. Und es ist besser, gar nichts zu haben, aber dafür kein Unrecht getan zu haben. Oder wer sich der Gerechtigkeit und Güte befleißigt, erlangt Leben, Heil und Ehre. Oder der Gottlose erwirbt nur trügerischen Gewinn, wer aber Gerechtigkeit sät, einen sicheren Lohn. Ungerecht erworbene Schätze bringen keinen Segen, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Wer zu dem Schuldigen sagt, du bist im Recht, den verwünschen die Völker, verfluchen die Völkerschaften. Aber denen, die gerecht entscheiden, ergeht es gut und reicher Segen wird ihnen zuteil. Gott hat Gefallen an Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, weil er selber gerecht und barmherzig ist. Er freut sich darüber. Und Gott wird unsere Barmherzigkeit und unsere Gerechtigkeit auf die eine oder andere Weise segnen und belohnen, wie wir hier lesen. Jesus selbst hat in Lukas 6 die Barmherzigkeit Gottes als Maßstab und als Motivator für unsere Barmherzigkeit gepredigt. Er hat gesagt, seid barmherzig. Eine ganz klare Aufforderung an dieser Stelle von Jesus, wie euer Vater barmherzig ist. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Gott war so barmherzig mit uns. Also unvorstellbar, unendlich barmherzig war Gott mit uns. Obwohl wir schwach und nicht liebenswürdig waren, hat Gott sich über uns erbarmt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus als unseren Retter gesandt, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und so hat Gott uns seine Barmherzigkeit gezeigt. Und das ist für uns der Ansporn, zu sagen, lasst uns barmherzig sein, weil Gott auf diese Weise mit uns barmherzig war. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für deine Barmherzigkeit und deine Gerechtigkeit. Danke, dass du ein Gott bist, der sich nicht bestechen lässt, der fair ist und der sich den Armen, den Schutzlosen und den Schwachen annimmt. Danke, dass du das vor allem uns in deinem Sohn Jesus Christus gezeigt hast, der den Armen und Schwachen nachgegangen ist, der ein Hirte für sie geworden ist, der sich um sie gekümmert hat. Und wir bitten dich, dass du uns ein Herz dafür gibst, so zu sein, wie du bist, dass wir uns von dir verändern lassen, dahingehend, dass auch uns Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ein Anliegen sind, wie wir mit anderen Menschen umgehen, dass wir nicht kaltherzig werden und ihnen deine Liebe nicht spüren lassen, sondern dass wir so bewegt sind von deiner Liebe zu uns, dass wir sie an andere weitergeben. Auf ganz praktische Weise, mit den Mitteln, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Bitte hilf du uns dabei und segne du unseren Wunsch, auf diese Weise dir zu gefallen. Amen.